Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 10. Februar 2024. Herzlich willkommen zu unserem Abendmahl Gottesdienst. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an alle Gäste, an alle Kinder, Jugendliche, Geschwister und Freunde der Gemeinde Nymphenburg. Vor circa 3 Jahren bin ich zum ersten Mal in Deutschland in einen Kindergarten reingegangen. Unser Sohn, der Erste, wurde angemeldet, erfolgreich angemeldet, in einen Kindergarten, und meine Frau und ich waren sehr gespannt, wie das sein wird. Sein anhängliches Kind, damals mit 3. Und als ich reingegangen bin, in dem kleinen Foyer des Kindergartens, sind an der Wand alle Bilder der Erzieherinnen. Das ist wichtig in Deutschland, also diese Gendersprache. Alle Erzieherinnen. Und wirklich, das waren keine Erzieher, nur Erzieherinnen. Und das ist ganz normal. Wahrscheinlich geht es euch anders, wahrscheinlich nicht. Ich bin da reingegangen und zuerst habe ich mir alle Bilder angeschaut, alle Fotos von diesen jungen, relativ jungen Damen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, meine Güte, wer wird diejenige sein, die sich um Liam kümmern wird? Wir hatten tatsächlich eine von Gott gesegnete Gruppe bekommen, auch die 2 Erzieherinnen waren gut. Und spannenderweise bei dem zweiten Kind, man meldet das zweite Kind an, man guckt sich überhaupt nicht so die Bilder mehr an. Bei dem zweiten Kind geht alles ein bisschen flotter und schneller. Man weiß, das erste ist schon in dem Kindergarten, der zweite schafft das irgendwie. Bis eines Tages, mein zweiter Sohn, der Pauli, kam nach Hause und sagte, Papa, weißt du, wir bekommen einen Erzieher. Er sagt, das kann nicht wahr sein. Das ist eine frauendominierte Domäne. Das ist Klischee, ich weiß. Aber ja, so habe ich es gedacht. Und ich wollte diesen Erzieher kennenlernen. Ich habe ihn kennengelernt. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen breit, aber nicht so groß. Und der ist breit und groß gefühlt, 2 Köpfe größer als ich. Ganz nett, und man sagt, hallo, hier ist Pauli, alles war gut bei der Übergabe. Ja? Und vor 2 Wochen hatten wir Entwicklungsgespräch. Entwicklungsgespräch, so heißt das. Das sind so alles neue Begriffe für mich. Ja? Entwicklungsgespräch. Ein Entwicklungsgespräch, und spannenderweise, die Erzieherin, die ist die Haupt da, die ist die Senior, und er ist der Junior-Partner. Und wahrscheinlich haben sie das so untereinander abgesprochen, und der Erzieher hat dieses Entwicklungsgespräch geführt. Und ich habe ihn beobachtet die ganze Zeit, seine Körpersprache. Er hat sich gut vorbereitet, aber immer wieder guckt er zu seinen Kollegen. Und er sagt, oh meine Güte, der arme Junge, der ist so ein großer Mann. Aber merkt, in diesem Kontext von kleinen Kindern und Frauen, ist ein bisschen unsicher gewesen. Und ich wollte ihm sagen, keine Angst, ich bin auch da. Ich bin auch ein Mann. Es ist okay, wir sind zu zweit. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wie hat sich die Welt eigentlich verändert? Aber wirklich verändert. Und alle Untersuchungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern, sagen, die Kinder brauchen, vor allem Jungs, sie brauchen Männer, nicht nur Frauen, nicht nur Mütter an ihrer Seite. Die sind sowieso da, in den meisten Fällen. Sie brauchen Männer. Und die Männer verstecken sich. Und ich kann euch sagen, ich rede nur von mir, ich bin sehr gut geübt in diesem Spiel des Versteckens. Heute Morgen möchte ich euch eine Geschichte präsentieren, die ihr gut kennt, die meisten von euch, über einen Mann, über einen Vater, der sich nicht versteckt hat. Und die Geschichte steht in Lukas Kapitel 15. Und ich werde nicht die ganze Geschichte lesen, damit Mahelia und Dani auch Zeit für das Abendmahl haben. Ich werde gezielt an der einen oder anderen Stelle etwas vorlesen, aus dessen sogenannte Geschichte das Gleichnis vom verlorenen Sohn. So ist die Geschichte bekannt. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch viele, viele Predigten über diese Story, über diese Geschichte gehört hat. Und ich sage, ich habe mich geoutet durch die Einleitung. Heute werden wir über den Vater sprechen. Wir werden weder über den jüngeren Sohn, der verloren gegangen ist, außerhalb der Familie, noch über den älteren, der verloren gegangen ist, in der Familie, sondern wir werden, wie die Theologen sagen, über die Hauptfigur in dieser Geschichte sprechen, über den Vater. Lukas Kapitel 15, Vers 11. Wir bleiben nur beim Vers 11. Und er, es ist Jesus gemeint, Jesus sprach, ein Mensch, man kann sagen auch ein Vater, hatte zwei Söhne. Allein über diesen einen Vers können wir locker eine Predigt haben. Habe ich nicht vor, aber allein über diesen einen Text können wir eine Menge erzählen. Ein Mensch, ein Vater, hatte zwei Söhne. Die Geschichte ist in der evangelischen, in den katholischen Kirchen, in den Christentum eingegangen als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wie ich schon gesagt habe, erzählt die Geschichte tatsächlich von zwei verlorenen Söhnen. Der eine ist verloren außerhalb der Familie, er ist freiwillig gegangen. Der andere ist in der Familie geblieben, aber er war genauso verloren wie sein jüngerer Bruder. Manche sagen, der ältere Sohn, das sind die Pharisäer, das sind die Fanatiker, die Religionsfanatiker. Und dann der jüngere Sohn, der steht für alle Sünder, für alle Zöllner und Prostituierte und. Aber ich kann sagen, so leicht ist es nicht. Nur über die zwei Söhne werde ich, wenn ihr wollt, ein anderes Mal predigen. Heute reden wir über den Vater. Die zwei Jungs hatten eine kaputte Beziehung untereinander. Und nur Leute, die Kinder zu Hause haben und Kinder erziehen oder bereits erzogen haben und die Kinder aus dem Haus sind, wissen, wie schwer es ist, Gleichberechtigung zwischen zwei kleinen Kindern zu erreichen. Wir haben diese Diskussion, wer hat mehr Gummibärchen, jeden Tag. Ich glaube, das ist besser, wenn es keine Gummibärchen mehr gäbe, aber ich bin mir sicher, wenn es nicht die Gummibärchen wären, wäre es was anderes. Und hier, schlicht und ergreifend, ging es einfach ums Geld, würde man meinen. Aber es ging nicht ums Geld. Geld war ein Symptom. Geld war nicht die Ursache. Es gab nur eine einzige Person, die dieser Streit zwischen den beiden Söhnen regeln könnte. Das Problem ist aber, dass die Jungs nicht nur untereinander verstritten waren, sondern jeder auf seine Art und Weise hatte auch Probleme mit dem Vater. Nur der Vater könnte den Versöhnungsprozess zwischen den beiden Söhnen durchführen. Ich lese aus dem 2. Korinther 5, 18. All dies kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst dieser Versöhnung gegeben hat. Im Prinzip steht die Geschichte des Vaters aus Lukas 15 für das, was Jesus Christus für jeden Einzelnen von uns getan hat und was wir heute im Kontext dieses Erinnerungsmahls feiern werden. Gott konnte das Problem der menschlichen Trennung von ihm nicht mit einem Gesetz, mit einem Dekret lösen. Der Vater aus Lukas 15 konnte nicht sagen, mein Sohn, bitte bleib zu Hause. Er könnte ihn tatsächlich an einen Pfahl anketten, wie ein wilder Esel, und sagen, jetzt bleibst du hier. Was hätte dann erreicht? Der Sohn wäre zwar körperlich zu Hause, gedanklich, wo wäre er denn? Weit, weit, weit weg. Und das ist, was wir manchmal auch als Eltern nicht verstehen. Für den Moment erreichen wir etwas. Man haut auf den Tisch, man setzt sich durch Kraft seines Amtes oder dickeren Geldbeutels, weil die Kinder noch kein Geld verdienen. Aber in dem Moment, wo man auf den Tisch gehauen hat, hat man bereits schon verloren. Der Vater hat ihn auf eine andere Art und Weise entwicklungstechnisch begleitet und dafür einen großen Preis bezahlt. Auch in unserem Kontext, auch als Seventh-day-Adventisten, wir können das Problem der gestörten Beziehung zwischen uns und zwischen Gott nicht mit dem Gesetz lösen. Schaffen wir nicht. Wir können Dekrete erlassen, wir können Vereinbarungen treffen, wir können uns tatsächlich unter bestimmten Dokumente unsere Unterschrift setzen. Die Beziehungsprobleme haben eine emotionale Komponente. Sicherlich können Dekrete, Gesetze, Vereinbarungen helfen, nur dann, wenn innerlich auf der emotionalen Ebene etwas passiert ist. Wenn nicht, kann Papier sehr geduldig sein. Gott begegnet uns auf unserer Ebene. Genauso wie der Vater in Lukas 15 seine Söhne dort begegnet ist, wo sie waren. Er hat sie dort abgeholt, wo sie gewesen sind. Da habe ich von einem guten Kollegen etwas gelernt. Wenn du mit deinem Kind schimpfst, manchmal muss man das machen, geh zumindest auf sein Niveau. Die Kinder sind nicht dumm. Die wissen ganz genau, dass wir Kraft unserer Körperstatur einfach dafür prädestiniert sind, von oben herab zu sprechen, weil sie klein sind. Und das, was Jesus Christus getan hat, war genau das Gleiche. Und das feiern wir heute. In Philipper 2, die Verse 5 bis 8, ist diese Entäußerung des Sohnes Gottes, so steht es auch im Text. Er entäußerte sich, er entkleidete sich und kam auf diese Welt, damit er uns auf dem gleichen Niveau mit uns sprechen kann, wie wir. Darum musste er seinen Brüdern in jeder Hinsicht gleich gemacht werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester im Dienste Gottes werde und Sühne für die Sünden des Volkes leiste. Hebräer 2, Vers 7. Ich komme nochmal auf Patrick, so heißt der Erzieher im Kindergarten meines Sohns. Dieser große Mann. Im Laufe des Gesprächs hat er ein bisschen an Mut gewonnen und ich habe ein paar Fragen gestellt. Und ich war froh, dass er die Fragen beantwortet hat. Er hat nicht die Kollegen gelassen, er hat die Fragen nicht den Kollegen überlassen, sondern er hat die Fragen selbst beantwortet. Er hat gesagt, ja, Mut hast du. Und das ist gut, weil das ist, was auch die Kinder brauchen von diesem großen Mann. Mut. Und was der Vater in Lukas 15 hatte, war Mut, Emotionen zu zeigen. Ich hatte letzte Woche am Mittwochabend ein 2,5-stündiges Gespräch in einer sehr, sehr verfahrenen und schwierigen Situation, wo zwei junge Leute, die ein Kind haben, vor der Trennung stehen. Ist viel kaputt gegangen, sehr viel. Und dann sagte mir in einem Moment der Offenbarung, ein junger Mann, ein Kopf größer als ich, hübsch, fähig, er sagt, weißt du, Petko, eins habe ich nie gelernt von zu Hause, nämlich meine Emotionen zu zeigen. Ich kenne nur Aggressionen, ich kenne nur Wut und ich glaube, hinter dieser Wut steckt irgendwo meine Angst. Chapeau. Zumindest hat er was erkannt. Dieser Vater hier, der war in der Lage, Gefühle zu zeigen und der wusste, was dran ist in der jeweiligen Situation. Und über drei Reaktionen von ihm möchte ich reden, kurz. Drei Reaktionen des Vaters. Das Schweigen des Vaters, die Freude des Vaters und die Trauer des Vaters. Über diese drei Reaktionen, die hier beschrieben sind, zwischen den Zeilen in Lukas 15, möchte ich mit euch reden. Erste Reaktion, das Schweigen des Vaters. Als ich die Geschichte jetzt mit anderen Augen als Vater gelesen habe, habe ich mir gedacht manchmal, meine Güte, warum bist du mir so passiv? Und wisst ihr, man ärgert sich über das bei den anderen Leuten, was man selber als Problem hat. Es ist oft so. War der Vater passiv oder hat er nur geschwiegen? Nicht jeder, der schweigt, ist passiv. Manchmal ist die schweigsame Reaktion die beste Reaktion, die man an den Tag legen kann. Und der Vater hat kurz gesagt, wegen dem jüngeren und auch wegen dem älteren Sohn geschwiegen. Ich möchte das kurz erläutern. Warum hat er wegen dem jüngeren Sohn geschwiegen? Weil er wusste, dass sein Sohn, wir wissen nicht, wie alt er war, in einer Phase der Rebellion ist. Und das weiß ich mittlerweile selber. Wenn das Kind rebelliert, ist das Schlimmste, was du machen kannst, einfach zu reden oder zu argumentieren. Er wusste ganz genau, dass Argumente, egal wie ausgeklügelt und egal wie schlau sie sind, in diesem einen Moment nicht helfen können. Sein Sohn hat sich schon längst verabschiedet von zu Hause. Und der Vater konnte etwas, was viele Eltern heute nicht können. Er konnte loslassen. Und er schwieg dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, sein väterliches Herz hat geschrien vor Schmerz. Aber nach außen schwieg er nur. Er schwieg auch wegen seinem älteren Sohn. Jetzt muss ich ein bisschen den Kontext erläutern. In der damaligen Welt, vor 2000 Jahren, wenn es einen Konflikt gab zwischen einem älteren und einem jüngeren Menschen in der Familie, die Person, die als Vermittler zwischen den beiden fungieren musste, war nicht die Mutter, sondern der ältere Bruder. Er sollte derjenige sein, der zwischen Vater und Sohn vermitteln sollte, als Mediator sprechen, hin und her springen sollte. Er hat das aber nicht gemacht. Man kann nur munkeln, warum er das nicht gemacht hat. Warum? Weil wahrscheinlich hat er ausgerechnet, dass wenn sein Bruder weg ist, dann erst recht wird alles für ihn bleiben. Nicht nur zwei Drittel, was im Rein des damaligen Erbgesetzes zustand. Dass er mit seinem jüngeren Bruder nicht gesprochen hat, kann ich nachvollziehen. Was mich aber wundert, und das sagen auch die Theologen, was verwunderlich ist, dass er zumindest mit dem Vater nicht versucht hat, darüber zu reden. Was soll denn ein Vater machen? Er hat das Spiel durchschaut. Er schwieg auch wegen seinem älteren Sohn. Wie heißt es auf Deutsch? Nicht unterlassene Hilfe? Wie ist das, wenn man durch Passivität sich schuldig macht? Unterlassene Hilfe. Hilfeleistung, danke. Genau das ist passiert hier. Genau das. In bewusster Manier. Und der Vater schwieg. Die zweite Emotionsäußerung des Vaters war die Freude. Er war nicht zufällig an diesem Tag, als seinen jüngeren Sohn nach Hause kam. Er war nicht zufällig dort. Er war vermutlich jeden Tag dort, außerhalb des Dorfes oder der Stadt. Und es steht in dem Text, dass als er seinen jüngeren Sohn sah, was machte er? Er ging ganz gemütlich auf ihn zu. Was steht da in dem Text? Erinnert ihr euch? Er lief, er rannte. Alte Männer im Orient, liebe Leute, rennen nicht. Weil um zu rennen, die müssen ihre Kleider nach oben hochziehen und dann kann man ihre Beine sehen. Der Vater hat seine Beine entblößt. So groß war seine Freude. Er war bereit, sich zu Spott zu machen. So groß war seine Freude. Jesaja 53, ab Vers 3, 4 und folgenden, beschreiben die messianische Darstellung von einem liebevollen Gottesdiener, der bereit ist, alles zu tun für die Menschen. Könnt ihr die Verse gerne zu Hause nachlesen. Die Freude. Diese Gewissheit, und das ist mir ganz wichtig, die wir heute spüren können, indem wir das Brot essen und den Traubensaft trinken, dass wir von Gott gerettet sind, dass wir durch ihn versöhnt sind, ist eine einmalige Erfahrung. Wenn die Verbindung zwischen mich und Gott mit einem Seil zu vergleichen wäre, und dieser Seil war zwischen dem jüngeren Sohn und dem Vater gerissen, hielt der Vater trotzdem das eine Ende des gerissenen Seils in seiner Hand. Er hat dieser Seil nie losgelassen. Und das ist für mich das stärkste Bild der Erlösung. Und alles andere, was uns versucht, irgendwie weiß zu machen, dass man sich anstrengen soll, um geliebt zu werden, ist aus meiner Sicht eine traurige Erfahrung aus der Kindheit, hat aber nichts mit dem Evangelium zu tun. Gar nichts. Dass die Liebe mich verpflichtet, das ist was anderes. Aber das kommt erst, nachdem die Liebe da ist. Nicht um die Liebe zu verdienen, sondern weil die Liebe da ist. Manchmal ist die Reihenfolge ganz, ganz wichtig. Hier ist es sogar essentiell wichtig. Und die dritte Reaktion ist die Trauer. Schweigen, Freude, Trauer. Da kam der ältere Sohn aus dem Feld nach Hause. Er hat schon den DAX-Kurs kurz davor gut kontrolliert. Er wusste, er hat das Ticket für die Erlösung in der Tasche. Und plötzlich irgendwelche verlorene Leute dürfen auch mitfeiern. Auf keinen Fall. Nicht bei mir. Und der Vater macht sich nochmal zum Gespott, dieses Mal des ganzen Dorfes. Ein Vater, ein Mann, der eine Feier im Dorf damals organisiert hat, er durfte die Feier nicht verlassen. Er blieb da. Er verlässt seine Gäste nicht. Und das ist das Schlimme, sagen die Theologen, die sich dem Text ein bisschen eher gewidmet haben, dass die zweite Rebellion des älteren Sohnes war schlimmer als die Rebellion des jüngeren Sohnes. Warum? Weil die Rebellion des jüngeren Sohnes geschah in der Familie, innen drin, zu Hause. Irgendwann hat das ganze Dorf mitbekommen, dass er fort ist. Das schon. Aber die Rebellion des älteren Sohnes geschah vor versammelten Mannschaft. Das ganze Dorf war da. Ich kann mir das gut vorstellen. In Bulgarien, wenn jemand gestorben ist, da in Vojnovo, in meinem Stadtviertel, ähnlich wie ein kleines Dorf, das ganze Dorf ist hingegangen. Es war egal, ob du Kopfschmerzen hast oder nicht. Aus Respekt zum Verstorbenen, zu der Familie, geht die ganze, alle gehen hin. Es geht nicht anders. Und das sind Erfahrungen aus den 80er Jahren, aus Osteuropa. Ich will nicht wissen, wie es war vor 2000 Jahren, ein paar hundert Kilometer weiter östlich als Osteuropa. Rebellion in der Öffentlichkeit. Und der Vater nimmt auch diese Demütigung wahr. Er trauert um seinen älteren Sohn und er bittet ihn, dass er hereinkommt. Die Theologen sind der Meinung, dass die Geschichte in Lukas 15 unvollendet von Jesus erzählt ist. Viele sprechen von einem Open End, von einer Geschichte mit einem offenen Ende. Und manche sogar gehen so weit, zu behaupten, dass der Leser die Aufgabe hat, diese Geschichte für sich abzuschließen. Die Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wird langsam aber zu dem Gleichnis von einem verlorenen Gott. Er nahm unseren Tod an, damit wir sein Leben haben können, und er ist am Kreuz verloren gegangen, damit wir nach Hause zurückgebracht werden. Gott begibt sich freiwillig in die Verbannung. Gott verlässt freiwillig das Haus seines Vaters, kommt auf diese Erde und opfert sich für uns, damit wir heute am 10. Februar 2024 Abendmahl feiern können. Uns an sein Opfer erinnern, und uns ermutigt, hier rede ich nur die manche Männer an, uns ermutigt, ein bisschen bessere Väter zu werden. Amen.